Liebe Gemeinde, einen gesegneten Sonntag. Letzten Sonntag haben wir Ostern gefeiert. Jesus ist auferstanden. Und jetzt heißt es, zu glauben und darin zu leben. Dieser Sonntag wird oft die Thomaspredigt gehalten, oft über die Geschichte des ungläubigen Thomas geredet. Die endet mit den Worten, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und ich dachte, ach, über den ungläubigen Thomas, da habe ich schon mal drüber gepredigt und auch schon bei euch. Deswegen habe ich mir einen anderen Text ausgesucht, nämlich die Worte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war die Jahreslosung 2020. Und ich möchte mit euch in dieser Predigt die Geschichte hinter diesem Ausruf anschauen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist der verzweifelte Ausspruch eines Vaters. Es ist ein an Jesus gerichtetes Gebet, eine Vertrauenserklärung. Denn Jesus war die einzige Hoffnung dieses Vaters. Niemand, kein Mensch konnte ihm bisher helfen. Nach all den Jahren kann er kaum noch hoffen, kaum noch glauben, dass sich irgendetwas ändert. Denn sein Sohn leidet. Eine Kraft, die ihm am Leben hindern möchte, zehrt an ihm. Seit der Geburt ist sein Sohn von einem bösen Geist beherrscht. Sein ganzes Leben lang leidet er unter unkontrollierten Anfällen. Er fällt plötzlich hin, manchmal sogar ins Feuer oder ins Wasser, und er als Vater ist machtlos. Es gibt wohl nicht viel im Leben, das schlimmer ist als eine solche Ohnmacht. Die Angst und Sorge um seinen Sohn lassen ihn nicht los. All das Flehen über Jahre hinweg unerhört. Sie waren vollkommen hilflos, alle, sein Sohn, er als Vater und auch die anderen. Jetzt hatte er sogar die Jünger gebeten, ihm zu helfen. Doch sie konnten es nicht. Die Menge um ihn herum geriet in Streit und er mittendrin. Ich glaube, der Streit um ihn herum, der interessierte ihn gar nicht so richtig und plötzlich erblickte er dort Jesus in der Menge. Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Möglicherweise hatte der Junge Epilepsie. Nicht eine natürliche Ursache, sondern ein böser Geist ist hier die Ursache für die Krankheit. Diese Vorstellung passt nicht so ganz in unsere Lebenswelt heute. Doch kennen wir heute auch Kräfte, die einen am Leben hindern, negative Gedanken oder Mauern in unseren Köpfen. Hier ist von einem bösen Geist die Rede. Ein böser Geist, der von dem Sohn Besitz ergreift. Eine Kraft, die außerhalb seiner Macht steht. Der Sohn tritt dabei in den Hintergrund, aber sein Vater tritt voll für ihn ein. Enttäuscht von allen vergeblichen Heilungsversuchen und auch von den Jüngern, die nichts bewirken konnten, nähert er sich Jesus. Er ruft zu ihm und Jesus kommt näher. Er hat seine Aufmerksamkeit. Und sogleich, als ihn, den Sohn, der Geist sah, riss er ihn hin und her und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Was für eine starke Zusage. Im Glauben ist Hoffnung. Glauben macht es möglich. Und er will ja glauben. Und zugleich fühlt er sich doch entlarvt. Sein eigener Glaube ist kein Glaube, dem alles unmöglich erscheint. Wenn du kannst, sagte er. Ja, zugegeben, er hat so seine Zweifel. Er will ja glauben. Glauben und Vertrauen entgegen all den Erfahrungen, die er gemacht hat, all den Enttäuschungen. Doch er muss sich eingestehen, dass sein Unglaube Hilfe braucht. Und verzweifelt und auch hoffnungsvoll ruft er, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Vater weiß um die Grenzen seines Glaubens. Glaube ist nach Hebräer 11, Vers 1 eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Vater hat die Erfahrung gemacht, dass nichts geholfen hat. Das ist das, was er vor Augen hat. Er befindet sich in dieser Spannung zwischen Glauben und Unglauben. Und solche Situationen kennen vermutlich alle gläubigen Menschen. Diese Spannung zwischen Glauben, Vertrauen und es doch irgendwie nicht zu können. Wir wollen vertrauen, dass es Gott gut meint und dass es Gott gut macht mit uns und unserem Leben. Und zugleich fällt uns dieses Vertrauen oftmals unendlich schwer. Besonders dann, wenn Gott nicht so handelt, wie wir uns das vorstellen, oder auch nicht so schnell und unmittelbar, wie wir uns das wünschen. Dann wird unser Vertrauen auf die Probe gestellt. Wir wollen glauben und vertrauen und tun es irgendwie ja auch, aber ja, irgendwie zweifeln wir. Und das Vertrauen fällt uns schwer. Denn Glaube ist immer auch ein Geschenk. Aus Gnade können wir glauben und deswegen gehören Zweifel auch dazu. Zweifel sind ein Zeichen dafür, dass sich jemand Gedanken über etwas macht. Wer an Gott oder seinem Glauben oder seiner Beziehung zu Gott zweifelt, der denkt darüber nach und beschäftigt sich intensiv damit. Zweifel sind somit auch der Versuch, seinen Glauben und seine Erfahrung, seine Lebenswelt miteinander in Einklang zu bringen. Dann ist einem der Glaube und die Beziehung zu Gott wichtig. Man hat Interesse damit, mit Gott klarzukommen, seine Sichtweise zu verstehen. Und meistens hat man dann auch den Wunsch zu glauben. Zweifel gehören zu einem lebendigen und mündigen Glauben dazu. Unser Glauben kommt hier auf Erden an seine Grenzen. Wir können diese Grenzen unseres eigenen Glaubens ruhig wahrnehmen. Wo fällt es dir schwer zu glauben? Wo fehlt dir Hoffnung? Und wo kannst du nicht glauben, dass Gott es gut mit dir meint? Oder wo wünschst du dir eine Glaubenshilfe? Jesus allein kann uns Glauben und Hoffnung schenken. Der Vater ist sich seines Unglaubens bewusst und bringt das vor Jesus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das kann auch ein Bekenntnis sein, dass die Heilung von Jesus ausgeht. Der Vater bekennt sich zum Glauben. Er erkennt, dass er auf das Erbarmen, dass er auf die Gnade Jesus angewiesen ist. Und Jesus enttäuscht seine Hoffnung nicht. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Für die Menschenmenge wirkte es, als sei der Sohn von den Toten wieder auferstanden. Jesus hat ihn befreit. Er hat die Kraft, die ihn am Leben hindert, in ihre Schranken gewiesen. Und vielmehr noch, er hat den bösen Geist besiegt, wie ein kosmischer Kampf, der Heilige Geist Jesu besiegt den bösen Geist. Jesus nahm die Hand des Sohnes und half ihm aufzustehen. Er hat wieder ins Leben zurückgefunden. Er ist geheilt. Was für ein Wunder. Und mehr erfahren wir nicht von dem Vater und seinem Sohn. Ich schätze, dass die Menschenmenge sich nach ungläubigem Staunen und vielleicht auch nach dem ein oder anderen Jubelschrei dann auch langsam auflöste. Jesus und seine Jünger gingen zumindest in ein Haus. Und es heißt, und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich alleine: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Wieso? Ich kann mir richtig vorstellen, wie enttäuscht die Jünger waren. Früher ging das doch auch. Jesus hat sie doch beauftragt. Er hatte sie zusammengerufen und ihnen den Auftrag erteilt, jeweils zu zweit durch das ganze Land zu ziehen. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben, heißt es in Markus 6, Vers 7. Und das taten sie dann auch. Sie zogen los und befreiten viele Menschen, die von bösen Geistern beherrscht waren. Salbten viele Kranken, so wurden die Kranken gesund, heißt es in Markus 6, Vers 13. Und jetzt war Jesus einmal nicht da und sie haben versagt. Jesus war nämlich mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einem hohen Berg. Dort haben sie die sogenannte Verklärung Jesu erlebt. Plötzlich glänzte Jesu Kleidung strahlend weiß, wie kein Mensch sie hätte waschen können. Und Mose und Elia erscheinen auf einmal und aus einer Wolke ertönt eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Unvorstellbar. Es muss ein magisches Ereignis gewesen sein, sicher ein Highlight im Leben der Jünger und in ihrer Beziehung zu Jesus. Am liebsten würden sie gleich von allen davon erzählen. Jesus bat sie aber, keinem etwas zu erzählen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. So ganz verstanden sie nicht, was Jesus damit meinte. Sie wären am liebsten ewig dort oben auf diesem Berg geblieben. Doch Jesus stieg mit ihnen wieder hinab. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Die Vollmacht der Jünger wurde von den Schriftgelehrten angezweifelt. Diese Jünger behaupten, dass sie Macht haben, böse Geister auszutreiben. Vollmacht über böse Geister, das konnten und wollten die Schriftgelehrten ihnen nicht glauben. Und einen Beweis sahen sie ja offensichtlich auch nicht. Also stritten sie. Doch da kam Jesus und zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Auch der Vater hat ihn entdeckt und rennt zu ihm und erzählt natürlich, dass ihm die Jünger nicht helfen konnten. Sie haben versagt. Sie konnten den Jüngern nicht heilen. Sie könnten den Jungen nicht heilen. Was war bloß passiert? Und was hat Jesus da gesagt? O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und dann redet Jesus kurz mit dem Vater und heilt den Jungen. Die Jünger haben das ganze Geschehen beobachtet. Wie schmerzhaft das gewesen sein muss. Sie sind enttäuscht und viel schlimmer noch, sie haben Jesus enttäuscht. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das hat Jesus gesagt. Ihnen fehlte der Glaube. Vielleicht ist das ganze Heilen für sie über die Zeit zur Routine geworden. Die Jünger sind an ihre Grenze gestoßen. Dabei haben sie doch von Jesus gelernt und haben in seinem Namen schon so oft geheilt. Das war so ein herber Rückschlag. Doch Jesus lässt die Jünger in ihrer Enttäuschung nicht alleine. Und sie fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er, Jesus, sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Beten. Durch Gebet. Jesus gibt den Jüngern mit dem Hinweis auf das Gebet ein Hilfsmittel mit auf dem Weg. Und dieser praktische Tipp gilt auch noch uns heute. Gebet ist allerdings keine Garantie oder ein magisches Mittel, anderen in Not zu helfen. Im Gebet können wir uns aber zu Gott wenden. Wir treten in Beziehung zu ihm. Daher ist Gebet angewandter Glaube. Gebet ist Glaube, der sich zu Gott wendet. Und Gott wendet sich im Gebet zu uns. Das ist gewissermaßen die Glaubensverheißung des Gebets, dass sich Gott uns zuwendet, wenn wir uns zu ihm wenden, wenn wir mit ihm reden. Im Gebet können wir so eine Glaubensgewissheit erhalten, dass Gott mit uns ist, dass er es gut mit uns meint und dass er unsere Situation sieht, dass er unsere Bitten und unseren Dank und das, was wir auf dem Herzen haben, dass er das wahrnimmt. So können wir im Gebet formulieren, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo es uns schwerfällt zu glauben, wo uns die Hoffnung fehlt und wo wir uns eine Glaubenshilfe wünschen. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Indem Jesus glaubt, ist ihm alles möglich. Er ist der vorbildlich Glaubende schlechthin, der bereits auf Erden an der Gottesmacht teilhat. Und das können wir auch. Im Gebet will Gott gewissermaßen Teamwork mit uns machen. Die Bedingung dafür ist der Glaube. Glaube im religiösen Sinne ist nicht in erster Linie das Fürwahrhalten bestimmter Glaubenssätze, sondern eine Haltung des Vertrauens, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube steht demnach für sich auf etwas einlassen, treu sein. Wir können uns auf Gott verlassen, weil er treu ist. Es geht beim Glauben deswegen um ein sich einlassen, sich fallen lassen. Wie bei diesem Vertrauensspiel, bei dem man die Augen schließt und dann sich nach hinten fallen lässt in der Hoffnung und Erwartung, dass man ja darauf vertraut, aufgefangen zu werden. Und Glaube ist so eine Lebenshaltung des Gottvertrauens. Im Glauben an Gott geht es also um Vertrauen und um die Beziehung zu Gott. Und in dieser Beziehung können wir außerdem wie der Sohn Heilung erfahren. Wir können erfahren, dass die Kräfte, die uns am Leben hindern wollen, überwunden werden. Wir können erleben, dass negative Gedanken durch positive ersetzt werden oder dass Mauern in Köpfen verschwinden. Denn alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und dabei haben wir nicht nur das Gebet, sondern auch eine weitere Glaubenshilfe, den Heiligen Geist. In Römer 8 heißt es dazu, das haben wir schon gelesen, hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Wir sind mit unserem Glauben nicht alleine. Wir haben den Heiligen Geist, der für uns eintritt. Denn jede und jeder Glaubende ist zumindest ein Stück weit auch immer Unglaubende und Ungläubiger. Wir haben allerdings auch andere Glaubende um uns herum. Die Gemeinde. Wir sind gemeinsam unterwegs. In Unglauben und in Glauben. Wir folgen Jesus nach, jede und jeder auf seinem eigenen Weg. Und an den Jüngern sehen wir, dass Nachfolge Jesu auch immer Rückschläge mit sich bringt. Denn Glaube ist kein Schatz, den man einmal erlangt hat und irgendwo verstauen und aufbewahren kann. Glaube will gelebt werden und das jeden Tag aufs Neue. Und unterschiedliche Glaubensphasen, Phasen des Glaubens, des Unglaubens, des Zweifelns gehören dazu. Und egal, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest, ob auf einem Glaubenshof, hoch oder eher in einem Tief, ob du Erfolg hast oder Scheitern erlebt hast, in all dem können wir uns wie der Vater vertrauensvoll an Jesus wenden und beten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Denn alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Amen.